Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich über eine Veranstaltung im Deutschen Bundestag rund um digitale Währungen, an der ich glücklicherweise teilnehmen durfte. Es war für mich mal wirklich sehr spannend, hier Mitte des politischen Geschehens zu sein und auch ein bisschen ein politisches Meinungsbild dazu zu bekommen, wie denn verschiedene Parteien zu dem Thema digitale Währungen stehen. Ich denke, dass einige meiner Beobachtungen auch eben für die Community durchaus relevant sein können. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, hier heute eine eigene Folge dem Thema zu widmen. Worum soll es heute gehen? Spannenderweise gab es im Februar sogar zwei relevante Veranstaltungen rund um digitale Währungen im Bundestag, was ganz klar das Interesse an all diesen Themen zeigt, die wir eben auch hier im Podcast behandeln. Und zwar war das erste Event eine Informationsveranstaltung zu Bitcoin, unter anderem mit Roman Rea. Darum soll es heute allerdings nicht gehen. Wer hier mehr Einblicke haben möchte, kann diese entsprechend bei Romans YouTube-Kanal, dem Blocktrainer, finden. Sondern ich widme mich heute einem zweiten Event. Und zwar war das eine öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags zum digitalen Euro. Hier war die Digital Euro Association als eine der sachverständigen Institutionen, nenne ich es jetzt mal, eingeladen. Und ich hatte eben die besondere Freude, die DEA hier zu vertreten. Und hier möchte ich eben einige Einblicke mit euch teilen. Darum soll es also heute gehen. Um erstmal alle abzuholen, was ist denn der Finanzausschuss des Bundestags? Also der Bundestag hat sehr viele Ausschüsse. Wenn ich das richtig gezählt habe, sind es aktuell über 30. Denn es ist ganz klar, es kann nicht jeder Abgeordnete letztendlich in allen Bereichen sich sehr gut auskennen, glänzen und ein absoluter Experte sein. Dementsprechend gibt es diese Expertengruppen oder auch Ausschüsse. Und einer dieser Ausschüsse ist eben der Ausschuss für Finanzexperten, also der Finanzausschuss, der insgesamt aus ca. 45 Mitgliedern aus den verschiedenen Fraktionen besteht. Die Zusammensetzung ergibt sich letztendlich, auch aus der Zusammensetzung des Bundestags, also das ist dann dementsprechend natürlich logischerweise auch an den Sitzen und den entsprechenden Wahlergebnissen dann damit verbunden. Das heißt, Mitglieder kommen von allen Parteien, die eben auch im Bundestag sitzen, und der Finanzausschuss beschäftigt sich logischerweise mit Finanzthemen. Und am 19.02. stand eben der digitale Euro auf der Agenda. Und hier gab es einen knapp zweistündigen Anhörung zu dem Thema. Und da würde ich euch gerne ein bisschen mitnehmen, wie das abgelaufen ist, was so wichtigste Themen waren. Einfach Insights, die ich für teilenswert mit euch erachte. Bin gespannt, wie das auch bei euch ankommt. Also gebt hier sehr gerne Feedback, ob das für euch nützlich ist und ob wir sowas, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, auch in Zukunft öfter machen sollen. Gut, also wie lief die Anhörung ab? Es war im Endeffekt eine kurze Eröffnung des Vorsitzenden des Finanzausschusses und dann ging es direkt in die Fragerunden. Das heißt, es gab letztendlich keine Eingangsstatements oder Plädoyers oder Ähnliches, sondern es gab direkt Fragerunden an alle Expertinnen und Experten. Die Anhörung hat 2 Stunden gedauert. Was auch ganz spannend war, man hatte jeweils 5 Minuten zum Stellen und Beantworten der Frage. Das heißt, es hat jemand aus dem Finanzausschuss eine Frage gestellt. Dann wurde die durch einen oder mehreren der Sachverständigen beantwortet. Insgesamt 5 Minuten. Das heißt, wenn jemand bei der Fragenformulierung schon 2-3 Minuten gebraucht hat, dann hatte man natürlich dementsprechend weniger zum Antworten. Aber hat insgesamt sehr, sehr gut geklappt. Und was auch ganz spannend war, sind, dass die Runden, in denen man Frage stellen darf, sich eben auch an der Stimmverteilung orientieren. Das heißt, zum Beispiel CDU, CSU und SPD durften jeweils 5 Fragen stellen, also hatten 5 Fragerunden, FDP 3, AfD 2 und so weiter. Und so wurden eben die Experten dann auch unterschiedlich häufig befragt. Wer waren denn jetzt Experten? Das war aus meiner Sicht eine sehr gelungene Mischung aus Vertretern von Zentralbank, Bank, also Finanzsektor, Privatsektor insgesamt, auch Akademia, also einige wirkliche Professoren, was auch sehr, sehr wichtig ist, um da auch eine objektive Sichtweise reinzubekommen und eben auch Verbände, wie eben auch unsere Digital Euro Association. Und das waren eben dann zum Beispiel als Teilnehmer der Bitkom, als Verband, Professor Rainer Böhme, der sehr viel zu CBDC forscht, eher technisch orientiert ist, Professor Markus Brunnermeier, den man sicherlich kennt, Ökonom aus Princeton, Deutsche Bundesbank war eingeladen mit Vorstandsmitglied Burkhard Balz, die Deutsche Kreditwirtschaft war da, die European Payment Initiative oder EPI war da, Professor Ulrich Hufeld war da, Volker Wieland als Professor ebenfalls Ökonom war auch da. Und zu guter Letzt eben wir als Digital Euro Association, die ich vertreten durfte, beziehungsweise einen habe ich noch vergessen, Professor Philipp Bargus, der von der AfD nominiert wird. Da bin ich ehrlich, will ich jetzt gar nicht zu viele Worte dazu verlieren. Ich habe auch sehr viele Kommentare zu seinen Ansichten erreicht, nachdem ich die Freude hatte, neben ihm zu sitzen. Dementsprechend, ja, ich denke, einige sehr streitbare Ansichten. Ich will mich da jetzt nicht in politisches Terrain geben, aber ja, viele Ansichten, die ich jetzt nicht teilen würde, die auch die meisten in der Runde nicht teilen würden. Und deswegen war das insgesamt aus meiner Sicht die Einblicke, die wir hier gesehen haben, nicht wirklich sehr, ich sag mal so, die diskussionsfördern, um es mal etwas milde auszudrücken. Gut, es konnten letztendlich Fragen an alle Experten gestellt werden, eben von den Parteien. Jeder konnte befragt werden. Die meisten Fragen, sagen vermutlich fast eine Stunde aller Fragen, zumindest mein subjektives Gefühl, gingen auch an Burkhard Balz von der Bundesbank. Ich denke, das ist ganz klar. Man möchte hier natürlich vor allem auch die nationale Zentralbank befragen, wie man denn zu bestimmten Themen steht. Es wurden eben neben den Fragen, die dann den Experten gestellt wurden, eben auch Anträge diskutiert. Das war quasi so der größere Aufhänger für diese Sitzung und auch der Grund, warum diese Sitzung überhaupt einberufen wurde. Und zwar waren das zum einen ein Antrag der CDU-CSU. Da ging es darum, eine Abstimmung über den digitalen Euro im Bundestag bindend zu machen. Das heißt, hier eine gewisse Forderung, dass nicht nur die europäischen Regulatoren zustimmen müssen, ob denn zum Beispiel ein Gesetzesvorschlag vom digitalen Euro so auf den Weg gebracht wird, sondern eben auch die nationalen Parlamente. Also, dass man hier natürlich auch als deutsches Parlament, sage ich jetzt mal, so eine Art Veto geben könnte, wenn man denn jetzt nicht mit dem Gesetzesvorschlag d'accord ist. Und der zweite Antrag war von der AfD. Der hatte das Thema, Bargeld als einziges gesetzliches Zahlungsmittel zu bewahren und die Überwachung der Bürger durch digitales Zentralbankgeld zu verhindern. Es ging ihnen also um die Stärkung des Bargelds und die Festsetzung von Bargeld als einzig gesetzliches Zahlungsmittel. Also eben dementsprechend auch quasi, ja, ich sag mal, gesetzlich festzuschreiben, dass kein digitaler Euro kommen wird und auch, dass es eine Volksbefragung zum digitalen Euro geben wird. Also für Details verweise ich gerne auf die Anträge. Ich stelle den Link dann in die Shownotes, wo die Anträge komplett zu finden sind, kann man alles nachlesen, ist ja glücklicherweise alles sehr transparent und man kann sich auch die genaue Diskussion zu den Anträgen in der Aufzeichnung der Sitzung auch dann zu Gemüte führen. Insgesamt ein ganz, ganz kurzes Fazit, sicherlich zu kurz, aber einfach, um auf die Anträge kurz einzugehen. CDU-CSU-Antrag hinsichtlich der Zustimmung der nationalen Parlamente wurde auch von einem Experten eben, ich sag mal so, gesagt oder hat die Einschätzung abgegeben, dass man hier quasi dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren, was es halt auf EU-Ebene gibt, wie entsprechende Gesetze einfach ja, beschlossen werden, hier ausgehebelt werden würde. Also war eher pessimistisch, vor allem eben von Seite der SPD-Experten. Und mit dem Antrag der AfD, ja, der war auch jetzt nicht wirklich sehr differenziert geschrieben, dieser Antrag. War aber auch so, dass viele argumentiert haben, dass eine Volksbefragung vielleicht nicht so zielführend ist, weil das Thema einfach sehr komplex ist. Aber das, wie gesagt, war vor allem der Aufhänger, diese beiden Anträge. Es ging letztendlich dann die meiste Zeit um wirkliche generellen Fragen zum digitalen Euro, in denen die geladenen Expertinnen und Experten dann diese 2 Stunden lang befragt wurden. Gut, soviel zum Drumherum. Jetzt kommen wir mal zum eigentlich spannenden Teil. Was sind denn für mich 4 Kernergebnisse aus der Anhörung, die ich mal mitgebracht habe und unbedingt mit euch teilen wollte? Punkt 1 ist das Meinungsbild in der Politik. Also vorab muss man sagen, dass aus meiner Sicht das Wissen rund um das Thema digitaler Euro deutlich verbessert und aufgebaut wurde. Also ich erinnere mich noch zurück, als ich vor einigen Jahren in den Bereich gekommen bin, und es war auch ein Grund, warum wir damals die DEA gegründet hatten, weil es einfach absolut konfus war. Also die Leute hatten wirklich wenig Expertise, viele Dinge wurden vermischt. Das scheint jetzt deutlich besser geworden zu sein. Natürlich noch nicht da, wo es sein muss, sein sollte, aber deutlich besser. Also sehr, sehr positiv. Man muss aber auch ganz klar konstatieren, dass es keine wirklich große Begeisterung für den digitalen Euro gibt. Also die meisten haben noch eine schwache Meinung, aber es gibt jetzt keinen, die jetzt sagen, okay, ich bin keine Partei, die sagt, okay, Feuer und Flamme, der muss unbedingt kommen. Also was aus meiner Sicht aber auch fair ist, weil für eine umfassende Beurteilung braucht es einfach mehr Details. Zum Beispiel zu der Technologie, zu den Limits, auch wie man innovative Use Cases fördern kann, grenzüberschreitende Zahlungen und so weiter und so fort. Und man muss eben auch einiges, und es wurde eben auch gemacht, noch rund um den Nutzen letztendlich diskutieren. Also es kamen, glaube ich, 4-mal die Fragen, warum es denn den digitalen Euro braucht aus Endnutzersicht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann natürlich die Politik nicht begeistern kann, wenn der Nutzen für den Endnutzer nicht da ist, wer ja letztendlich dann der Wähler der Politik ist. Also deswegen aus meiner Sicht fair, dass man da, ich sag mal, offen ist, aber eher auf der neutralen bis leicht negativen Seite unterwegs ist. Zweiter Punkt, ich habe es gerade schon skizziert, so ein bisschen, ist eben in die Richtung des Nutzens. Also es wurden viermal eine Frage rund um den Nutzen gestellt und warum es denn den digitalen Euro braucht. Die typische Argumentation aus Zentralbanksicht, denke, kennen wir alle, wurde in dem Podcast schon sehr, sehr häufig diskutiert, ist zum einen das Thema strategische Autonomie. Also man würde sich eben mit so einer Art europäischen Zahlungsinfrastruktur im Kontext digitaler Euro von einigen Ländern unabhängig machen, auch von einigen Privatsektorinstitutionen, die nicht aus Europa kommen. Also man denkt hier ja typischerweise an die oder die EZB-Eurosystem, denkt hier vor allem auch an amerikanische Kreditkartenanbieter, sei es Visa, Mastercard oder andere. Also man möchte hier einfach unabhängiger werden und sich dann auch eben nicht von anderen Ländern vielleicht auch mal eines Tages abschneiden lassen, wie man es jetzt ja auch im Kontext von Russland oder Ähnlichem gesehen hat, ohne das jetzt, wie gesagt, zu bewerten. Zweiter Punkt ist das Thema Resilienz, also einfach, dass man eine Zahlungsinfrastruktur schafft, die eben immer funktioniert, wenn es denn mal woanders hapert, also eine Art Backup-System. Wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel mal den Fall, dass einige Payment-Terminals nicht funktioniert haben. Ein paar Stunden gab dann totales Chaos. Also einfach ein Zahlungssystem, was da ist, wenn jetzt auch andere Systeme mal, die heute einen sehr hohen Marktanteil haben, einfach mal aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren. Und was ich auch spannend war, was von Burkhard Balz auch nochmal aufgeführt wurde, ist ein weiteres Argument, wo es darum ging, um das effiziente Verteilen von Hilfszahlungen. Also man denke hier zum Beispiel an die Verteilung der Corona-Hilfen, die sehr, sehr langwierig, kompliziert und auch ineffizient waren, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und wenn man da jetzt ein effizientes Medium hat, um solche Zahlungen zu verteilen, ist das natürlich extrem erstrebenswert. Wobei man da aus meiner Sicht extrem aufpassen muss, weil die Grenzen zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik verlaufen. Also bei Hilfszahlungen wäre es natürlich klar, dass es vom Staat kommt, nicht von der Zentralbank, aber das könnte die Leute halt auch so ein bisschen falsche Fährte führen, dass man dann, ich sage jetzt mal übertrieben, in der EZB-App oder in der digitalen Euro-App dann letztendlich, da dann auch Hilfszahlungen erhält. Aber das ist vermutlich eher vor allem als Ökonom-Thema, wo ich gerne darauf verweise. Vielleicht ist das auch für Bürgerinnen und Bürger gar nicht so relevant, aber es ist zumindest interessant, dass dieser Use Case jetzt auch für Europa als Use Case genannt wird, weil ich den seit Jahren höre in Schwellen- und Entwicklungsländern und ich den auch nachvollziehen kann, aber jetzt eben auch zumindest für mich das erste Mal auch in dem Kontext des digitalen Euros gehört. Das heißt, diese Punkte, muss ich auch sagen, sind für mich aus meiner Sicht absolut erstrebenswert. Also das sind Punkte, warum man sagen kann, ist, wie gesagt, aus meiner Sicht für Europa nachvollziehbar, dass man das möchte. Dazu aber zwei Kommentare. Der eine Kommentar ist, man kann das vielleicht auch anders erreichen aus meiner Sicht. Also man denkt hier an Lösungen, die einfach nur ein neues Zahlungssystem schaffen und nicht ein neues Zahlungsobjekt, keine neue Währung. Ich denke hier an Zahlungssysteme, die von der Zentralbank kommen, Echtzeitzahlungssysteme von Seiten der Zentralbank. Zum Beispiel ein extrem gutes Beispiel ist Pix in Brasilien, absoluter Erfolg. Mein Gefühl ist, dass man sich hier über Alternativen nicht so viele Gedanken macht. Und natürlich auch das Thema, dass es auch vom privaten Sektor können kann mit EPI. Da diskutiert man aktuell ja viel, aber da muss ich sagen, da war ich so ein bisschen enttäuscht in der Anhörung von den Insights, welche Rolle den EPI dann auch zusammen mit dem digitalen Euro spielen kann, also die European Payment Initiative. Ich glaube einfach, dass man sich in der Diskussion jetzt wieder ein Stück rauszoomen muss und auch einfach fair und objektiv die Alternativen sich anschaut und diskutiert, bevor man hier halt wirklich komplett mit dem Kopf in den digitalen Euro geht. Aber ja, gucken wir mal, ob es auch so kommt. Wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall erstrebenswert. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ein bekannter Punkt, schon oft hier diskutiert. Was ist denn drin für den Endnutzer? Also warum sollten Bürgerinnen und Bürger den digitalen Euro nutzen? Man hat auch in der Anhörung gemerkt, dass es sehr, sehr starker Fokus auf das Thema Privatsphäre liegt. Also reden wir auch gleich nochmal drüber, gehe ich jetzt noch nicht im Detail ein. Auch das Thema Offline, also das sind ja zwei Möglichkeiten, zwei Vorteile, die man heute eben in der digitalen Welt noch nicht wirklich hat. Aber eben auch die Frage, ob es noch weitere gibt. Also ich warte halt auch so ein bisschen bei so Anhörungen noch darauf, dass es vielleicht noch jemand mit einem Killer-Argument kommt und sagt, okay, deswegen brauche ich den unbedingt auch aus Endnutzersicht und ich das vielleicht auch in den letzten Jahren einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ich muss sagen, das ist die letzten 2 bis 3 Jahre nicht passiert. Ich habe auch so langsam das Gefühl, dass dann nichts mehr kommt. Also dementsprechend glaube ich, weiß ich nicht, wenn da noch jemand anderes, auch von Hörerinnen und Hörern, eine Erleuchtung für mich hat, dann gerne. Aber ich sehe vor allem diesen möglichen Benefit eben rund um das Privatsphäre-Thema, was wir jetzt auch gleich hier nochmal aufdröseln werden. Das ist jetzt eben auch der dritte Punkt, also dritter Insight rund um Privatsphäre. um das nochmal so ein bisschen aufzubereiten, vielleicht für auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die neu in dem Podcast sind, einige neue dazu gewonnen, ist es ja erstmal unintuitiv, dass ich jetzt auch gerade sage, der digitale Euro kann die Privatsphäre erhöhen, weil man in den Medien, in den Bubbles auf LinkedIn und Twitter ja eigentlich das Gegenteil liest und sagt, naja, ist jetzt nicht der digitale Euro ein Tool, um uns jetzt alle in den Überwachungsstaat zu führen, sage ich mal, weil der Staat eben und die Zentralbank Einblicke hat in die Zahlungsdaten der Leute. Also das ist ja erstmal so der Narrativ, den man nach außen oft verfolgt. Es ist aber eben so, dass man mit dem digitalen Euro auch im Gegenteil höhere Privatsphäre umsetzen kann. Also es, wie so oft, es kommt halt einfach aufs Design an. Warum kann man hier höhere Privatsphäre schaffen? Es ist heute so, dass es keine anonymen Zahlungen im digitalen Raum gibt. Mal ein paar Ausnahmen wie anonymes E-Geld oder Privacy Coins im Crypto-Space mal ausgeklammert. Das heißt, wenn ich heute per Kreditkarte zahle, per Bank, per andere Zahlungsmethode in der digitalen Welt, dann ist das eben hinsichtlich Privatsphäre schon eher ja, mau, würde ich mal sagen. Das heißt, Zahlungsdetails rund um die Zahlung, Empfänger, Geldbetrag, wird alles auf einen Account, also kontenbasiert dann eben auch gemappt und man kann eben immer mindestens ein Intermediär nachvollziehen, wann man wie viel Geld wofür ausgegeben hat. Also diese richtig hohe Privatsphäre hat man halt nur beim Bargeld, wo außer einem selber niemand weiß, wofür man Geld ausgegeben hat. Und man könnte eben diese Bargeldeigenschaft auch über den digitalen Euro in die digitale Welt letztendlich bringen. Also dass man komplett anonyme Zahlungen auch in der digitalen Welt durchführen kann, weil es hier eben jetzt spezielle technologische Innovationen gibt. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen es. Wir haben ja schon oft über Zero Knowledge Proofs geredet. Wir haben ja auch über blinde Signaturen geredet oder über andere Lösungen rund um Hardware-Module, Secure Elements. Also da ist wirklich inzwischen einiges geboten. Und das könnte man jetzt in die digitale Welt bringen, um die Privatsphäre erstmal zu erhöhen. Will aber auch ganz klar sagen, ich bin auch kein Fan von anonymen Zahlungen völlig unbeschränkt ohne Limit, weil man muss natürlich auch entsprechenden Vorkehrungen treffen rund um Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Das heißt, man muss schon auch für größere Zahlungen wissen, wer dahinter steckt, wohin die Zahlung geht. Aber aus meiner Sicht ist es eben für kleine Zahlungen nicht notwendig. Dementsprechend würde ich mir ein System wünschen, wo ich auch mit dem digitalen Euro komplett anonym bis zu einer bestimmten Schwelle zahlen kann. Einfach für mich so, dass ich mit meinen täglichen Einkäufen das komplett anonym abbilden kann. Das wäre so mein Wunsch. Und in die Richtung geht es tatsächlich auch gerade beim digitalen Euro. Also es soll eine Offline-Variante, die ohne Internet funktioniert, mit höherer Privatsphäre geben und dann eine Online-Variante für größere Zahlungen mit eher geringerer Privatsphäre. Das heißt, es geht in die Richtung, aber man muss die Diskussion natürlich auch dahingehend verfolgen, wie hoch dieses Limit, der Maximalbetrag sein wird rund um diese Zahlungen mit höherer Privatsphäre, weil davon natürlich sehr, sehr viel abhängt. Wenn es letztendlich vielleicht nur ja, ein kleiner dreistelliger Betrag ist, dann ist der Nutzen da natürlich extrem gering, weil man damit sich nicht mal dann, ich sag mal, die Einkäufe des Monats oder ähnliches kaufen kann. Ich habe auch in der Diskussion darauf hingewiesen, dass eben der digitale Euro nicht nur so Art versprochenen Datenschutz geben muss, sondern auch technisch garantierten Datenschutz. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man im Rahmen des digitalen Eurosystems nicht irgendwie Versprechungen vertrauen muss, dass ja die EZB die Daten nicht anschaut oder auch die Banken die nicht weitergeben oder ähnliches, sondern dass es technisch garantiert ist. Das heißt, dass man sich ganz, ganz, ganz sicher sein kann, ohne Vertrauen in irgendeinen anderen Intermediär, dass diese Anonymität auch wirklich gegeben sein muss. Das ist aus meiner Sicht essentiell. Es bringt nichts, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ja, wir machen schon nichts mit den Daten. Wir haben in der Vergangenheit oft gesehen, dass es schon oft gesagt wurde und dann einfach falsch war. Dementsprechend braucht es aus meiner Sicht diese technisch garantierten Datenschutz. Und hier muss man auch sagen, dass auch da sich die aktuellen Diskussionen genau dahin entwickelt, dass sowas auch technisch garantiert sein wird letztendlich. Also dass man zumindest Technologien verwendet rund um vermutlich also Art Hardware-Module in den speziellen Chips, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, dass das auch wirklich nicht nach außen gehen kann, beziehungsweise man nicht hier jemanden vertrauen muss. Alex und ich haben da ja auch mit ein paar schlauen Co-Autoren Papier dazu geschrieben zu CBDC und Zero Knowledge Proofs. Ist eine andere Möglichkeit, wird vermutlich in Europa nicht in diese Richtung gehen, aber wäre eben auch eine Möglichkeit, um diese Anonymität bis zu einer bestimmten Schwelle umzusetzen. Verlinke ich gern auch nochmal in den Shownotes. Warum glaube ich, dass das so wichtig ist? Ich glaube, diese technisch garantierte Privatsphäre ist ein wichtiger Grundpfeiler, um auch Vertrauen zu schaffen, was letztendlich die Nutzung ankurbelt. Weil gerade ist dieses Thema digitaler Euro so negativ konnotiert, dass man aus Zentralbanksicht jetzt erstmal gucken muss, hier so ein bisschen umzuschwenken, um dafür zu sorgen, dass dieser digitale Euro Vertrauen gewinnt. Und da wäre natürlich wirklich diese technisch garantierte Privatsphäre extrem, extrem wichtig. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist, und das bringt mich auch zur Erkenntnis Nummer 4, ist das Thema Open Source. Was heißt Open Source? Wir kennen es aus der Kryptowelt, dass von Projekten wie Bitcoin, Ethereum und Co. der komplette Quellcode, der komplette Computercode öffentlich einsehbar ist für alle Menschen auf der Welt. Das heißt, eine sehr, 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 sehr hohe Transparenz. Vorteil ist natürlich, das schafft Vertrauen. Also man kennt ja das Credo aus der Kryptowelt, don't trust, verify. Man muss niemandem vertrauen, ob das jetzt stimmt, was man da sagt rund um Bitcoin, sondern man kann sich das einfach mit entsprechenden Skills einfach selbst verifizieren und nachschauen. Und das ist natürlich spannend rund um den digitalen Euro, weil ich habe es gerade gesagt, letztendlich braucht es Vertrauen in den digitalen Euro, dass der nicht missbraucht wird. Und das kann man eben auch schaffen dadurch, dass man den Code oder Teile des Codes, wichtige Teile des Codes, öffentlich stellt, damit es jeder nachvollziehen kann. Und das ist ein Thema neben der Privatsphäre, wo wir als Digital Euro Association auch seit anderthalb Jahren schon dahingehend pushen. Und es war für mich total positiv zu sehen, dass auch drei Fragen in die Richtung Open Source gingen in der Anhörung. Weil Open Source ist schon, das muss man auch sagen, ein Konzept, was eher neu ist, auch für Zentralbanken. Das hat Burkhard Balz in der Anhörung auch gesagt, dass man sich das schon anguckt. Aber erstmal ist es nicht so, dass unser heutiges Zahlungssystem super transparent ist hinsichtlich auch der Technologie, auf denen es gebaut ist. Da ist super, super wenig bekannt. Und hier kann man jetzt aber eben aus meiner Sicht von den Erfahrungen von Kryptowährungen wie Bitcoin lernen und sollte dieses Open-Source-Thema aus meiner Sicht definitiv aufgreifen, weil das eben ein wichtiger Grundpfeiler sein kann, um Vertrauen in den digitalen Euro auch letztendlich zu schaffen. Gut, dann lass mich kurz zum Abschluss ein Fazit ziehen. Also, ich finde es sehr positiv, dass das Thema immer mehr in der Politik diskutiert wird. Ich finde es positiv, dass sich das Wissen verbessert hat. Ich finde es positiv, dass Experten dazu angehört werden, die sich da sehr gut in den Themen auskennen. Und ich finde es sehr positiv, dass auch die wichtigsten Themen rund um den digitalen Euro diskutiert wurden. Also rund um Privacy, Open Source, Nutzen, Rolle von Banken. Die wichtigsten Fragen wurden besprochen, würde nicht sagen final adressiert, aber besprochen. Dementsprechend absolut richtig. Es war jetzt nicht so, also es gab nur eine Frage, die war dann auch an mich zum Thema Stablecoin und keine zu Bitcoin. Hätte man natürlich mehr diskutieren können, aber will ich jetzt niemanden verübeln, weil es ging um digitalen Euro, auch wenn alle Themen zusammenhängen und die Anträge waren auch rund um den digitalen Euro. Aber so ein bisschen mehr vielleicht Stablecoin-Fokus hätte ich mir da vielleicht noch gewünscht, auch wenngleich ich es nicht erwartet hätte. Mein Fazit insgesamt zum Fazit ist eben, der digitale Euro kann aus meiner Sicht schon ein Erfolg werden, aber nur mit drei Punkten. A, technisch garantierter Privatsphäre, das heißt vollständige Privatsphäre bis zu einer bestimmten Schwelle. Klarer Vorteil im Vergleich zu heutigen digitalen Zahlungen. Muss aber auch sagen, es wird nicht jeden überzeugen, realistischerweise. Also dieses Privatsphäre-Thema ist sehr, sehr wichtig in Deutschland. Es ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Aber in Südeuropa zum Beispiel interessiert es sehr wenige Leute. Also das heißt, dieser Punkt wird nicht dazu beitragen, dass jetzt über Nacht jeder die Bude einrennt und den digitalen Euro runterlädt. Aber es wird zumindest aus sich einige adressieren und mit an Bord holen, aus meiner Sicht, denen das Thema Privatsphäre wichtig ist. Zweiter Punkt oder B, keine zu geringen Limits für die anonymen Zahlungen. Also man muss wenigstens die alltäglichen Zahlungen mit dieser privatsphärefördernden Variante des digitalen Euros zahlen können. Das heißt, für mich sind es, wenn ich es jetzt irgendwie angeben müsste, 1.000 bis 2.000 Euro. Ich weiß, das klingt jetzt aktuell utopisch, weil der Anker für das generelle Limit schon wieder so nach unten gerutscht ist. Aber das wäre aus meiner Sicht ein Case, wo ich sage, okay, damit kann man dann was anfangen. Und der dritte Punkt oder C ist eben Open Source von Code, also Code allen nach außen im Internet zur Verfügung zu stellen, so eben auch Vertrauen schaffen und Kritik kontern. Das sind aus meiner Sicht drei wirkliche Kernbestandteile des digitalen Euros, um vor allem auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger Vertrauen zu schaffen und auch die Nutzung voranzutreiben. Theoretisch können all diese drei Dinge kommen. Es kann aber auch sein, dass null davon kommen. Also es wird sich letztendlich zeigen. Wie gesagt, bei Privatsphäre schaut so aus, dass die hoch sein wird. Aber Worte und Taten muss man auch sehen, wie der genaue Flow ist, der Datenaustausch. Ist aus meiner Sicht noch nicht final gesagt. Aber von diesen drei Punkten hängt aus meiner Sicht maßgeblich ab, ob der digitale Euro eher top oder eher flop letztendlich wird. Ja, wer Interesse hat, kann sich die Sitzung gerne ansehen. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Es gibt eine komplette Aufzeichnung. Es wurde auch ein Wortprotokoll erstellt, wenn ihr es lieber lesen statt hören würdet. Ich bedanke mich heute auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Bin gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Gebt uns auch gerne Feedback, ob ihr sowas in Zukunft öfter haben möchtet. Wenn einer von uns mal bei irgendeinem Event war, wo er der Meinung ist, das sind irgendwie relevante Insights, die vielleicht auch in den Medien nicht so aufgegriffen werden, sagt gerne, ob das euch eher gut war oder ob ihr es nicht mehr machen würdet. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.